Ja, also ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren, interessanterweise heute ist es die letzte Sendung, die wir aufnehmen, Glauben und Zweifeln. Wir haben uns heute als Thema Mystik vorgenommen und ich begrüße Sie, Herr Brix, heute wieder extra. Wir haben eine Sendung mit Ihnen gemacht und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute nochmal da sind. Und Wolfram Rösch, aber Vorstellungen machen wir ja immer selber. Also ich als Moderator, Matthias Imkampe, Lehrer am Erasmus-Wiedmann-Gymnasium. So jetzt beim Thema Mystik, da fühle ich mich mehr als noch sonst, so als bisschen der Thomas Gottschalk des freien Radios, weil ich davon nicht so arg viel Ahnung habe. Aber ich sehe, ihr beide, Sie haben Notizen, das ist ganz gut. Und dann ist es ja auch so, dass wir am Ende unserer Sendereihe jetzt heute angekommen sind. Und dann schauen wir mal. Herr Brix, Sie sind der weit gereistere Gast, deswegen fangen wir mit Ihnen nochmal an, dass Sie einfach nochmal sagen dürfen, wer Sie sind und woher Sie kommen.
Matthias Brix aus Crailsheim, ich bin der Klinikseelsorge, aber auch in der Gemeinde zu der anderen Hälfte tätig. Da gehört auch noch ein Pflegeheim dazu. In Crailsheim gibt es auch ein kleines Gefängnis noch. Und das sind so die Orte, an denen ich arbeite, ganz unterschiedlich. Aber es ist gut so. Man springt immer hin und her und dieses Umschalten ist eine sehr interessante Erfahrung. Und vielleicht auch ein gutes Beispiel für Mystik. Ich bin nämlich mit einem besonderen Auto hierher gekommen. Das fährt immer in verschiedenen Modi. Rein elektrisch oder nur mit Benzin oder ganz stark mit allem beiden, aber während des Fahrens, ich bin so ein Ding noch nie gefahren, während des Fahrens hierher, so probeweise, ist mir aufgegangen, dass das gar kein schlechtes Beispiel ist. Aber vielleicht später dazu zu Mystik und einem Elektromobil.
Ja, Wolfram Rösch, ich bin Pastoralreferent hier in Schwäbisch Hall, im Schwerpunkt in der St. Markus-Gemeinde. In den letzten Monaten habe ich jetzt durch den Weggang des letzten Pfarrers hier in Schwäbisch Hall im Oktober kommt dann Pfarrer Hertlein aus Crailsheim auch noch einige Aufgabenbereiche im Themenfeld Verwaltung übernehmen müssen oder übernommen. Das ist dann auch ganz spannend. Ja, Mystik im Alltag. Wie kann man Mystik mitten in der Verwaltungssache bei Personalentscheidungen leben? Wo kommt da Glaube und Welt zusammen? Ich bin heute mit dem Fahrrad hierher gekommen, mit Schwerkraft, weil es der Berg runter ging. Träume manchmal, ist heute das dritte Mal, dass ich wieder hochfahren muss, auch ein bisschen von Elektroantrieb, um wieder bei Ihrem Mystikbeispiel zu sein.
Ja, also gut, wir fangen mit Elektroantrieb an. Also empfiehlt sich für jeden, da verstehe ich was davon, da sage ich gerne was. Ich fahre ja auch gern Fahrrad und würde eigentlich jedem empfehlen, der sich über mangelnde Bewegung beklagt, es mit einem E-Bike zu probieren, weil da kommt man doch bei uns in Hall ganz gut wieder den Berg hoch. Und ich sage dann immer, auch als eingefleischter Echtradler, der ohne irgendwelchen Elektroantrieb radelt, es ist sehr empfehlenswert, weil man bewegt sich doch mehr. Und insofern, jetzt fangen wir bei Ihnen an, Herr Brix. Was hat ein Elektromobil mit Mystik zu tun?
Es gibt so verschiedene Modi. Und das Umschalten, das ist das Interessante. Meistens ist der Mensch ja immer Kraft seines eigenen Verstandes unterwegs, also geleitet meistens von Impulsen, die auf ihn zukommen oder von seinem unmittelbaren Willen. Aber das ist nur ein Modus. Die meisten Menschen sind nichts anderes mehr gewöhnt außer diesem. Aber man könnte auch umschalten. Eine Mystikerin Madeleine Delbrel heißt sie, eigentlich eine Sozialarbeiterin, hat gesagt, es muss eine Stunde am Tag geben, wo der Mensch all seine Pläne vergisst und handelt, als hätte er überhaupt keine. Also nicht nur nach den eigenen Impulsen zu agieren, sondern einmal ganz offen zu sein auf das, was auf einen zukommt, also einen unmittelbaren Kontakt zu dem haben, was man nicht selbst in der Hand hat, sondern was auf einen zukommt. Das war ganz merkwürdig. Das ist nur eine kleine Taste im Auto. Und dann geht plötzlich alles ganz anders. Und ich denke, manche im Kloster mit diesen Gebetszeiten, aber auch viele andere Menschen sind geübter als ich in diesem Umschalten, in diesem Hören, in diesem Seinlassen von planerischen Gedanken, um einfach nur ganz wach der Gegenwart gegenüber zu sein und zu schauen, was da passiert.
Ja, finde ich sehr spannend. Also wenn man so die Zeugnisse von Mystiker hört, dann gibt es diesen Moment, wo die wirklich Hörende werden. Und ich merke, wie schwer das ist, weil ich selber bei mir oft in der Stille dann ständig andere Gedanken habe. Wenn ich überhaupt es schaffe, die Stille auszuhalten und nicht irgendwie Radio oder Fernseher anmache, sondern um mich fast abzulenken. Ich muss mich selber ertragen können, muss die Stille ertragen können, muss es aber auch schaffen, ganz bei mir zu sein. Ich habe seltsamerweise eigentlich so zwei Momente in der letzten Zeit erlebt, wo mir das gelungen ist. Einmal beim Zahnarzt, da habe ich dann mich so versenken können, dass ich auf einmal das eigentlich, was da um mich herum geschehen ist, so fast distanziert wahrgenommen habe. Oder wo ich in der Röhre drinne war, da hat die Ärztin noch gemeint, ja, Augen zu und durch. Dann habe ich die Augen zugemacht und habe dann geatmet und ein bisschen meditiert. Und dann hat sie gemeint, so ruhig war schon lange niemand mehr. Obwohl ich innerlich natürlich sehr aufgewühlt war, weil mir ist mein Kopf da in Computertomographie, hat sie Untersuchung gegeben. Und die kann natürlich in meisten Fällen positiv ausfallen, aber die Unsicherheit war da immer noch bei mir da. Ja, aber ich habe mich da irgendwie so versenken können, habe das ganze Geschehen ein bisschen außerhalb von mir stattfinden lassen können. Das war für mich so ein bisschen eine Art mystisches Erleben, das ich da in der letzten Zeit gehabt habe.
Also wenn ich so recht verstehe, wie Sie anfangen, heißt, wenn wir uns dem Thema Mystik nähern, sowas, dass man, also so eine normale Straße, der wie sowas läuft, also wie man etwas macht und wie man sich zu verhalten hat in unserer Gesellschaft und dass es darum geht, aus diesem, nennen wir es mal Alltag oder aus dem Modus, wie unsere Welt tickt, immer wieder mal so einen Schritt zurücktreten und vielleicht umschalten. Also Mystik gleich umschalten. Natürlich, klar, könnten wir jetzt sagen, Mystik, der Begriff kommt irgendwo aus dem Mittelalter, jetzt zumindest im christlichen Bereich. Man kann wahrscheinlich sagen, es gibt noch ältere Mystik und auch in anderen Religionen gibt es Mystik. Und immer als kennzeichnendes Moment, dass Menschen umschalten und schauen, ob sie nicht auf, sagen wir vielleicht in heutiger Sprache, auf andere Kanäle noch etwas wahrnehmen können, was ihnen sonst entgeht.
Genau, wenn ich sagen würde, ich bin ja mit Benzinmotor, wo das heißt, ich drücke jetzt auf die Taste, dann bin ich nicht mehr der Motor, sondern dann schaltet das auf einen anderen Modus um. Beim Auto ist es ein Elektroantrieb, aber was ist das in der Mystik? Es ist etwas, das ich nicht bin. Etwas, das sich der Beschreibung mit einem Namen entzieht. Sie wissen ja vielleicht, dass man Gott keinem Namen geben darf, also dieses Gegenüber, aber letztendlich geht es schon um unmittelbare Gotteserfahrung. Ich fände es spannend, dass Sie die Augen geschlossen haben, aber bei diesem ganz anderen Erlebnis beim Zahnarzt, wo Sie das Äußere, was an Ihnen getan wurde, nicht so erlebt haben wie etwas ganz anderes, Augen schließen, dieses heißt im Griechischen Myo, daher kommt das. Das Wort Mystik. Aber nicht, um nicht da zu sein, sondern um in einem anderen Modus gegenwärtig zu sein. Und das kann viel größer und viel intensiver sein, weil der Modus, wenn wir die Augen aufhaben, ist ja oft, dass uns etwas entgegenkommt. Einer winkt, einer sagt nach da, nach dort. Und wir werden von außen gesteuert. Aber das ist die zweite Bedeutung von diesem Myo. Nicht bloß schließen der Augen, sondern sich fest ineinander fügen. Also der Mensch ist wohl ein Kunstwerk, dass Gott zusammenfügen kann, auch in all dem, was er empfindet, sieht und wahrnimmt, auf eine ganz andere Weise, als wenn er bloß das tut, was er sich selbst in den Kopf setzt oder was andere sich in den Kopf setzen, was ja meistens so der Fall ist.
Ja, so der andere Blick bekommen, das ist mir so in der Mystik so wichtig. Also jetzt nicht Augen schließen, damit ich die Welt nicht mehr sehe, sondern dass ich durch, ja, die Mystiker sagen es ja immer, mit dem Bild der Inneren schaue, dass ich da die Welt anders betrachten kann.
Anders sehe, ja.
Und neue Blicke erhalte. Also da ist für mich jetzt auch die Weltzugewandtheit natürlich der Mystik wieder da. Also ist für mich kein Aussteigen in irgendwelche Welten, die man sich vielleicht sogar noch einbildet, sondern dass ich die Welt, dass ich mein Leben mit einem anderen Blick anschaue, mit dem Begriff Modus, den Sie jetzt eingeführt haben, mit einem anderen Modus mal beleuchten. Vielleicht bringt es das, dass mir dann Dinge auffallen, die im normalen Alltag vielleicht untergehen oder die ich da jetzt nicht so genau im Blick habe.
Jetzt könnten wir ein bisschen bissig formulieren. Also würde ich sagen, es gibt Menschen, die wenden sich solchen, wie immer man das bezeichnen möchte, Ruhepole, an anders denken, abschalten, auf neue Wege, andere Ansichten kennenlernen. Und die wenden das eigentlich an, um dann hinterher umso besser zu funktionieren in dem herkömmlichen Sinn, also mit dem Benzinantrieb, wenn man das mal so vergleichen könnte. So wie die Welt tickt, ist Benzinantrieb, die Batterien sind noch nicht so ganz gut im Elektroauto, kann man nicht so weit kommen. Ja. Dann ist es sozusagen der Ruhepol, da schaltet man ab und zu mal ein bisschen um und denkt, ach, ist das schön, und man gleitet so dahin. Und dann aber dient es dazu, dass man nachher umso aggressiver oder im Bild gesprochen, umso besser in unserer herkömmlichen Welt funktioniert, wo es halt darum geht, möglichst viel zu erreichen, möglichst wert zu sein, so als Frage formuliert. Oder stimmen Sie nicht zu? Also, dass man gerade so heute, gerade solche Sachen attraktiv sind, weil sie dann an anderen Stellen die Produktivität fördern.
Das mit dem anderen Blick und anders sehen, das bezieht sich eigentlich nicht, dass man Ruhe hat vor der Welt und vor den Menschen, die einen fordern, und vor der Welt, die leidet und das Mitgefühl braucht vielleicht, sondern eher anders, dass man sie so anschauen kann, wie sie ist. Also mit einem Blick, der nicht so von dem geleitet ist, was ich unbedingt erreichen will, sondern was Gott mir in dem, was gegenüber ist, mir zeigen will. Also weniger ein über die Welt verfügen, als sich von der Welt angesprochen über sich verfügen zu lassen. Also bei diesem Umschalten im Elektroauto ist es ganz merkwürdig, weil plötzlich geht es ganz anders. Sonst hinkt das Beispiel, weil der Elektroantrieb ist ja der Schwächere. Die Batterie ist so klein und eigentlich ist das eine unendliche Energie, die man bekommt, wenn man sich nicht leiten lässt von seinen eigenen Gedanken in der Weltbetrachtung, sondern darauf vertraut, was einem gezeigt werden will. Der Thomas Mertens ist ein Mönch, Novizenmeister bei den
Trappisten,
der auch Ernesto Kardinal als ganz jungen Mönch in dieses Mönchsleben eingeführt hat, der sagt, das Leben ist nicht das Problem, das gelöst, sondern das Geheimnis, das geliebt werden muss. Das ist eine andere Art, an die Welt heranzugehen. Mit einer eigenen intensiven Zuwendung. Also nicht mit dem, ich will jetzt meine Ruhe haben, um dann alles wieder so machen zu können, dass ich meine, die Probleme der Welt lösen zu können, sondern es wird in diesem Andersmodus eine Energie freigesetzt, die ganz unabhängig von den Lösungen, die mir möglich scheinen, mich dem, der leidet oder der alleine ist oder der krank ist oder dem Kind, das eine Begleitung will, zuzuwenden.
Ja, das kommt die politische Dimension der Mystik raus. Das ist für mich, verschränkt sich das beides. Mystik und Politik, ich glaube, Zulehner hat es sogar auf die Formel gebracht, genau, je mystischer wir sind, umso politischer sind wir und umgekehrt. Also beide Modi spielen da für einen großen Zulehner da in eins. Auch ja, bei Henry Nouwen, auch für mich ein sehr großer Mystiker, der ja, seine Mystik unter Behinderten gelebt hat. Da gibt es so Lebensgemeinschaft von Behinderten, Nichtbehinderten. Und er schreibt auch in seinem Buch Der dreifache Weg, wie schwer es für ihn war, als hochdotierter Hochschullehrer sich da hineinzubegeben. Also eine völlig ihm fremde Lebenswelt. Aber gerade da hat er gespürt, was Mystik heißt und wo auf einmal Glaube und Leben für ihn zusammenkommen. Zulehner nochmal drückt es immer so ganz witzig aus, Halleluja-Schlümpfe, gegen die wehrt er sich. Also alle solche Leute, für die alles Halleluja ist und die dann in ihrer Welt leben und für die vielleicht müßig ist, sich da rauszuziehen und die böse Welt weiter agieren zu lassen, das sind für ihn Halleluja-Schlümpfe. Und er sieht gerade das andere, dass Mystik und Politik ineinander verschränkt sind. Ja.
Ich glaube, das heißt Arche, in dem der Henry Nouwen gelebt hat, diese Gemeinschaft mit Behinderten. Der war ja schon, als er da reingekommen ist und diese ganz intensiven Erfahrungen, eigentlich Gotteserfahrungen gemacht haben, hat mit der Hilfe von Behinderten, die nicht so wollten, wie er wollte, der war, bevor er diese große Berührung erfahren hat, schon ein berühmter, gutgehender, geistlicher Schriftsteller. Also jemand, der sein Geld damit verdient, auch Geld damit verdient, aber auch viel Anerkennung verdient, indem er kluge, weise, schöne Sätze über Gott schreibt. Der wurde oft eingeladen zu Vorträgen, voller Seele. Aber er konnte predigen oder reden wie kein anderer und die Menschen waren davon sehr berührt. Und dann kam er erst in diese Lebensgemeinschaft mit dem Behinderten. Dann hat er gesagt, eigentlich, das vorher war gar nichts. Das waren bloß meine schönen Gedanken, meine Vorstellung, meine Inszenierung. Das macht die Kirche ja oft, ihre Inszenierung. Aber er hatte denn dieses Gotteserlebnis, indem er morgens einen jungen Mann immer anziehen musste oder den Tag mit ihm beginnen musste. Im Zeitrhythmus und in der Abfolge des sich Anziehens, Atmens, Zähneputzens von diesem behinderten Mann. Das dauerte jeden Tag gute 2 Stunden, bis sie so weit waren, wie wir morgens in 10 Minuten oder 1/4 Stunde mit Zähneputzen und die Kleidung überstreifen. Und diese arge Verlangsamung, dieses, es geht ganz anders als nach dem, wie ich denke und wie ich will und wie ich es gewohnt bin, das hat ihm geholfen, auf diesen anderen Modus umzuschalten und eine andere Dimension von Gegenwart zu erleben. Da ging es nicht darum, Problem, wie ziehe ich schnell jemand an, wie heute in der Pflege, wie mache ich das am, heute gibt es ein Wort, das heißt effektiv, glaube ich, sagt man, oder?
Ja, ja.
Effizienz. Effizienz. Und also das ist
es
genau
muss effizient gut. Sein.
Ja, tolle Ideen, auch wie man mit vielen Hilfsmitteln schneller zu seinem Ziel kommt. Und das war genau das Gegenteil. Ja. Man soll nicht zu seinem Ziel kommen, sondern man könnte sagen, mit Hilfe von denen, dass es nicht so geht, wie ich will, das ist die höchste Effizienz Gottes sozusagen, gezwungenermaßen das Leben vollkommen anders zu entdecken. Viele sagen auch, wenn jetzt plötzlich der Bus weg ist und ich muss warten, das ist ein wunderbares Einfallstor so für einen anderen Modus.
Und also ich bringe mal an der Stelle, das lag mir vorher schon auf der Zunge, junge Menschen von heute ein. Also mein Bereich ist ja der Bildungsbereich, ich bin am Gymnasium und erlebe also Schüler ab der 5. Klasse bis dann zum Abitur und begleite die und habe auch ganz viele Begegnungen, wo ich sehr viel davon profitiere, auch jetzt eben nicht nur im unterrichtlichen, sondern auch im persönlichen Bereich, dass man mal mit jemand redet und so ein Stück das, was Sie vorher gesagt haben, so dran rührt, was einen Menschen wirklich umtreibt. Und jetzt frage ich, Also diese andere Art, an die Welt heranzugehen, was, wie Sie es vorher formuliert haben, Herr Briggs. Wo haben die jungen Menschen von heute, wo haben die eigentlich noch so einen Freiraum? Also die Welt sagt ihnen permanent, also die Eltern sagen, du musst gucken, dass du in der Schule nicht abhängst. Also die Eltern verwirklichen sich ja oft dann in ihre Kinder oder meinen, sie müssten sich da drin verwirklichen. Dann ist es, erlebe ich junge Menschen von heute, oft so, dass die das auch sehr willig annehmen und dass sie dann in so ein, wie so eine Art Hamsterrad reingeraten, aus dem sie dann schlecht wieder rauskommen, wo man ihnen eigentlich relativ wenig Freiräume lässt. Also wenn man so unsere Schüler von heute anguckt, was haben die für Terminkalender? Mhm. Wolfram, deine Kinder sind zwischen 17 und 13. Ihre sind erwachsen, glaube ich, haben sie schon erzählt. Meine sind auch so 17, 15. Und da denke ich doch immer, die sind schon ganz schön angetrieben. Und denen lässt, also jetzt kann man sagen, die Welt, das ist immer so ein Numinosum, aber da gibt es wenig Möglichkeiten, wo die da mal so raustreten können. Ferien vielleicht. Aber und da frage ich jetzt einfach, wie kann das sein, was so schön klingt und dass man das gerne wünscht und dass man da auch eine ganze Menge entdecken kann. Und dann wird aber immer ganz schnell die Tür zugemacht.
Ja.
Dass man ja nicht irgendwas entdeckt, was vielleicht die Menschen ablenkt. Also als Bild fällt mir immer ein, das ist immer so schön wie bei Charlie Chaplin, Modern Times, wie der da mit seinem Schraubenschlüssel an den Dinger da, ich weiß nicht, ob wir schon mal hier als Bild hatten und so als Rädchen, wie man da in diesen Ablauf da reingerät und dann aber gar nicht mehr anders kann. Und also wir reden hier über Mystik und dann entdecke ich so, jetzt vielleicht so als Frage, und dann könnt ihr überlegen, was ihr damit macht, dass dann so jenseits eines gewissen Alters Ausbildung vorbei irgendwie in den Berufsalltag oder in einen Familienablauf integriert und dann plötzlich so mit irgendwo jenseits 40 kann man dann so anfangen, wieder für sich zu entdecken, was gibt es denn jetzt eigentlich noch, was fehlt mir eigentlich in meinem Leben? Also ist mal ganz so provokativ gefragt, ihr dürft es auch zerlegen.
Mir fällt jetzt einfach ganz banal all diese Momente ein, wo der Mensch irgendwie über sich selber hinaussteigt. Und bei meinen Kindern merke ich das als, ich weiß nicht, ob sie jetzt die Sendung mithören, wenn sie so in unbeobachtete Momente, der eine hat mal mit Kopfhörer, hat er aufgehabt, wo er angefangen hat zu singen. Improvisierten 15-Jährige, wo eigentlich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit jetzt nicht so gern singt, hat auf einmal improvisiert. Das ist für mich so ein Moment, so Zweckfreies, wo er so ein bisschen über sich hinausgewachsen ist. Oder der andere mit seinem Cello auch improvisiert. Also Improvisation ist mir jetzt persönlich auch sehr wichtig geworden, als so eine Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, sich auszudrücken, abseits vom Korsett vielleicht der Noten, dass man da ganz andere Spur auch sich selber feststellt und sich entdeckt. Oder der andere, wenn er da in seinem Sport im Ball auf einmal so richtig versenkt ist und da so Kunststücke ausprobiert, die im Grunde zweckfrei sind. Die braucht niemand, können wir jetzt mal ganz hart sagen, sondern die dient einzig ihm alleine dazu, zu sich selber zu finden, vielleicht auch andere Erfahrungen zu machen, ganz sinnliche Erfahrungen vom Hören, wenn ich meinen Körper spüre und so weiter. Das sind für mich so Ansatzpunkte, wo das zum Vorschein tritt, was man gemeinhin unter Mystik versteht.
Ich glaube schon, dass die Jugendlichen sehr getrieben werden von den Erwartungen einer Gesellschaft, die sie irgendwie braucht, aber eigentlich mehr verbrauchen will, als eine Arbeitskraft vielleicht bloß, die sich einfügt, als eine Weisheit, die aber nur zu brauchen ist für dieses Gefüge, wie wir es ihnen anbieten. Und ich glaube, immer nur Angebote, das löst gleichzeitig die Neugier aus, einmal Erfahrung zu machen, wie, was ist eigentlich, wenn nur ich bin, ich mit meiner Welt, mit meiner Innenwelt, die nicht zuerst auf die Anforderung und die Erwartung hört, sondern was wäre, wenn einmal ich nur ich bin und das Ich neugierig betrachtet als etwas ganz anderes, etwas, dem ich noch nie richtig zugehört habe. Also diese Innenwelt oder diese, ja, auch Außenwelt und die Stadt an der Bushaltestelle oder sonst wo einfach zu betrachten, nur mit aufmerksamen, geöffneten Augen. Ohne einer Absicht zu dienen, ohne jemand gehorsam zu sein, sondern sich darauf einzulassen. Darauf sind sie eigentlich ungeheuer neugierig. Manchmal in der Schule, bei einer neuen Klasse, dann setze ich mich auf den Fußboden, so im Schneidersitz, und sage, wie ich das mache, wenn ich einmal keine Absicht gehorchen will. Auch nicht meine eigenen, dies und jenes so besser oder schlechter machen zu sollen. Und dann gucken sie immer ganz neugierig und wollen das unbedingt einmal ausprobieren. Was passiert eigentlich in diesem anderen Modus, wenn ich nicht den Erwartungen gehorchend auf dieser Welt bin, sondern nur einfach sehr offen. Und wer steuert mich dann? Und oft ist die Erfahrung dann, dass sie verwundert sind, dass sie sich selbst nicht mehr steuern. Und das empfinden sie als ausgesprochen angenehm. So vielleicht wie, wenn wir bei Jugendlichen sind, ihren ersten Liebeserfahrungen, wo sie nicht etwas tun, so wie sie sich es vorgestellt haben, sondern etwas einfach nur geschieht in ihnen, mit ihnen, was sie überrascht, endlich mal ohne Vorsätze das an sich zu erleben, was passiert. Und alle Mystiker sagen, in jeder Sekunde, bei jedem Atemzug passiert so unendlich viel, aber wir nehmen immer nur das schlechte zweite Programm von den Erwartungen der anderen oder von dem, was wir uns unbedingt noch vorgenommen haben, und entdecken dieses viel größere Abenteuer nicht.
Mir fällt jetzt nur ein, also ich, wenn man sie erlebt und auch hört, es braucht Menschen, die dieses andere Programm auch zumindest mal zur Sprache bringen. Weil ich wollte vorher schon sagen, bei der Bushaltestelle, und ich mache mal hier das vor, das ist ja der größte anzunehmende Unfall, der Super-GAU für Schüler heute. Aber dafür haben sie dieses schöne, hübsche Gerät, also ein Handy, zeige ich hier vor. Und damit ruft man dann die Eltern an, um diese Wartezeit möglichst abzukürzen und sagen, okay, du, ich komme hier gar nicht weg. Ich müsste jetzt hier eine Viertelstunde warten. Kannst du mich bitte abholen?
Ja.
Und jetzt, also aus Elternperspektive läuft es dann so, wenn ich zu meinen Kindern sage, du, der nächste Bus kommt noch, also wenn keiner weg ist und man nicht heimlaufen muss, warte doch einfach. Dann kommt da ein empörter, also das geht ja gar nicht. Ja, also wenn du mich jetzt nicht abholst. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, genau das, wenn eine Fremde, also jetzt einmal eine Person kommt, wie sie das im Unterricht machen, und ich mache vielleicht auch da und dort mal so ungewöhnliche Sachen, dann gibt es so ein Stück weit Anlass zu sagen, okay, wenn der das sagt, der jetzt nicht alltäglich mit mir zu tun hat, dann ist es attraktiv, und auch die Frage, wie er es sagt, also dass es da was zu entdecken gibt. Also da brauchen ja Jugendliche Vorbilder. Und vielleicht begegnen ihnen auch zu wenig Vorbilder in der Hinsicht, wie Sie das jetzt vorher beschrieben haben. Zu sagen, okay, Herr Brix hat gesagt im Unterricht, warten an der Bushaltestelle ist cool. Ja. Ja, und dann probiere ich das jetzt mal aus, und dann kommen die vielleicht in ihren Unterricht und sagen, Herr Brix, das war ja ganz klasse und ich habe da was entdeckt. Ja, und dann sind sie so, da haben sie mal so eine Erfahrung. Aber heute, wie gesagt, solche Situationen werden ja, die werden ja entsorgt. Ja. Da sind sie gewohnt. Da darf man ihnen gar keinen Vorwurf machen. Wird es überhaupt nicht negativ sehen.
Ja, sondern, klar. Ich komme aus einer anderen Zeit sicherlich. Ich habe Stunden in Berlin an der Straßenbahnhaltestelle gestanden. Die Triebwagen haben sie alle hintereinander gestaut. Manchmal 10, 20 Straßenbahnen. Irgendeine Störung der Oberleitung. Manchmal gingen die Schienen auch kaputt. Und ich habe diese Zeit sehr genossen. Stimmt. Aber wenn ich denen bloß erzähle, Es gibt so ein Aha-Erlebnis, wenn ich etwas nicht mehr in der Hand habe, sondern an mir geschehen lasse, dann würden die das auch nur mit Kopfschütteln quittieren, wenn nicht jeder von ihnen und jeder von ihnen, die uns jetzt zuhören, eigentlich so eine Erfahrung längst gemacht hat, wo er nicht selbst die Regie führt, sondern irgendwie etwas ihn führt. Vielleicht manchmal bei der verzweifelten Lösung eines Problems, wenn es dann irgendeine Unterbrechung gibt. Vielleicht holt man sich bloß einen Schluck Wasser oder geht, wie ich vor der Sendung, ganz kurz auf die Toilette. In diesem Augenblick schaltet sich manchmal so ein Modus um und dann, merkwürdig, ist die Lösung da. Es gibt auch so eine Augenblicke von Aufmerksamkeit vor dem Einschlafen, wenn man sich schon damit abgefunden hat, dass an diesem Tag ja nichts mehr passiert, man nichts mehr selbst tun wird, aber man schläft nicht unmittelbar ein und plötzlich klärt sich etwas und man hat den richtigen Begriff, das richtige Wort zugeflüstert bekommen. Ich denke, in ganz kleinen Sequenzen passiert das bei jedem Tag ein bisschen. Und wenn man da einmal seine Aufmerksamkeit draufsetzt, dann kommt man dazu, dass man trotz Handy, trotz tausender Anforderungen von außen doch noch durch den Tag gerettet wird, dadurch, dass dieser andere Modus, nicht von uns gesteuert, ständig einmal wenigstens für ein paar Millisekunden aufblitzt. Und dieses Aufblitzen ist vielleicht die angenehmste Erfahrung des Tages. Sonst wäre das Leben nur eine Last, die ich schultern muss.
Ja, genau. No. Wobei für mich auch interessante Definition von Religion, Religion als Unterbrechung. Diese Blitzmomente, die da in uns aufleuchten können. Und es ist erstaunlich, was wir im Grunde auch wahrnehmen können. Also so relativ ganz, ganz kurze Sequenzen können wir wahrnehmen. Aber ja, ich hoffe auch, dass, oder ich gehe davon aus, dass sehr viele Leute solche Momente in sich aufblitzen haben sehen können. Und so die Erfahrung des ganz anderen, jetzt ganz egal, wie wir das ganz andere jetzt hier benennen, aber dass es auch noch was gibt außerhalb des Getriebenseins, dessen, wo ich schultern muss, auch manch Nihilismus, der mich, habe ich jetzt neulich in einer Replik auf im sozialen Netzwerk lesen, wir schweben nur auf einem erkaltenden Lavabrocken durch das Weltall und werden irgendwann selber mal untergehen. Also so ein Nihilismus, das hat dann doch ein bisschen hart gefunden und solche Momente zeigen auch noch, dass es noch was anderes gibt, als jetzt auf einem, mag naturwissenschaftlich richtig sein, erkalteten Lavabrocken, wobei das ja nicht ganz stimmt, dass wir da durch das Weltall sausen. Aber es gibt für mich ja diese andere Dimension, die da immer wieder aufblitzen kann.
Also jetzt versuche ich mal, Herr Brick, Sie gucken gerade, wollen Sie was Bestimmtes? Sie suchen einen bestimmten. Mir fällt nur jetzt schön ein, als Impuls jetzt, sodass man sagen kann, also so wie sich es mir jetzt darstellt, hat Mystik ganz viel mit Religion zu tun. Dass man jetzt so, Wolfram, wie du sagst, Unterbrechung, umschalten in einen anderen Seinszustand und vor allem, dass es etwas zu entdecken gibt, dass in unserer Macherwelt es ganz, ganz viel zu entdecken gibt, wo man sagen kann, es ist auch gut und man kann eigentlich eine ganze Welt entdecken, wenn man das Machen mal sein lässt und sich zurücknimmt und überlegt, was passiert eigentlich mit mir?
Jenseits des eigenen Plans. Ich glaube, ich habe vorhin schon Madeleine Delbrel erwähnt. Die war Sozialarbeiterin. In einem Randbezirk von Paris. Das sind diese riesengroßen Hochhäuser um Paris rum, wo die Menschen leben, die sich Paris, die Wohnung sowieso nicht leisten können. Und die ganzen Arbeiter, wo auch die ganzen sozialen Probleme sind, da, wo ein Sozialarbeiter nötig ist. In Ivry, da hat sie angefangen. Und sie hatte natürlich in ihrer Arbeit einen klugen und genauen Plan, wen sie besucht, wer ihre Hilfe braucht. Sie ist Trepp auf, Trepp ab oder mit den Fahrstühlen zu diesen Familien gegangen, die mit dem Leben oft nicht zurechtkamen oder die schlicht einfach zu wenig Mittel haben, um überhaupt den Monat zu überstehen. Und sie hat ihnen in ihrem Alltag geholfen, ohne jemals das Wort Gott, so wie eine Fahne, die man schwenkt, auszusprechen, sondern sie hat einfach nur gehandelt. Aber die Art ihres Handelns war so, dass sie nicht immer gleich die Lösung, das Rezept wusste, sondern sie hat sich auf die Begegnung eingelassen. Sie hat also schon sehr geplant gearbeitet. Welche Adressen streue ich an? Wer braucht jetzt Hilfe? Das war ein sicherlich von sehr früh bis spät abends durchstrukturierter Tag. Aber die Haltung, mit der sie in jede Begegnung gegangen ist, war die, Gott in Erfahrung zu bringen, aber Gott nicht als das, was wir kennen, sondern den, von dessen Namen wir gar nicht wissen. Und sie hat folgenden Satz geprägt, den hatte ich vorhin schon im Auge, wo sie gesagt haben, was gucken Sie auf Ihr Papier? Genau. Sie hat gesagt, geht in euren Tag hinaus, ohne vorgefasste Ideen, ohne die Erwartung von Müdigkeit, ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek. Geht so auf die Begegnung mit ihm zu. Brecht auf ohne Landkarte und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht ihn nicht nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden. In der Armut eines Bananenlebens. Aber dieses Leben muss ich natürlich suchen. Also ich muss darauf zugehen. Ja. Und da brauche ich schon einen Tag, in dem ich nicht aussteige, sondern in den ich einsteige.
Aber jetzt können wir im Grunde genommen genau an der Stelle ja sagen, dann wir sind ja alle drei Theologen, und dann entlarvt sich aber das, so was so berufsmäßig von Gott, sage ich mal, etwas frecher dahergeredet wird, oft als, dass es eigentlich genau in demselben Modus, nämlich in diesem Macherwelt-Modus daherkommt und deswegen vielleicht manchmal auch wenig glaubwürdig, weil wir immer schon also das, so Rezepte haben. Und
Originalrezepte, sagen, ja, genau.
Ja. Ja, genau. Also für mich kommt da jetzt die Schutzlosigkeit raus bei Madeleine de Prel, der ich mich aussetzen muss. Ich habe jetzt gar nichts, muss also jetzt ganz bloß mich dem Alltag stellen, nicht irgendwelche Rüstungen da um mich aufbauen mit klugen Sätzen, mit Fachbüchern und so weiter, sondern muss mich wirklich bloßgeben, also der Blöße hingeben. Ja. Das finde ich mal sehr, sehr spannend, mich gänzlich entblößen, wenn ich mal so diesen Ausdruck machen kann. Ich finde es auch wichtig, das ist mir so in meinem Berufsalltag immer mehr geworden. Klar, wir haben viele Bibliotheken, dafür sind wir ja berühmt, wissen auch einiges. Aber dann letztlich, wenn es darum geht, eine Predigt zu machen, ja, da kann ich kluge Sätze machen, aber wo berührt mich dieser Text? Und wenn ich das rausgeben kann, wenn ich mich diesem Text in meiner Schutzlosigkeit aussetze, mit den Fragen, Zweifeln und Klagen vielleicht oder auch mit den tollen Erkenntnissen, die ich jetzt da kriege, wenn ich mich diesem Text widme und wenn ich das weitergebe. Das ist mir jetzt in den letzten Berufsjahren immer wichtiger geworden, mich so mal dieses Ganze mal beiseite zu tun. Es ist da, ich weiß darum, aber mal wirklich in den Kern, in die Tiefe zu stoßen, zum Eigentlichen davor zu dringen, abseits von jeder Schutz, von jedem Schutz, den ich da jetzt habe.
Interessant, wir sind uns da ziemlich vollständig einig. Fällt mir jetzt auf.
Verbindet uns vielleicht die Neugier auf dieses Schutzlose, ja, auf diese nackte Begegnung mit der Wirklichkeit, die ja nicht nur ein Verlust von Sicherheit bedeutet, sondern wo man sehr viel spürt. Also dieser intensive Hautkontakt mit dem Leben, das ist der, worauf Jugendliche auch aus sind. Und ich glaube nicht, dass sie sich durch die Medien und all das betrügen lassen von der eigentlichen Erfahrung. Ich glaube nicht, dass irgendetwas über Hautkontakt hinausgeht oder über unmittelbare Erfahrung. Und wenn ich jetzt im Krankenhaus Besuche mache, ich bin da sehr vorsichtig mit Hautkontakt, aber hautnah geht es immer. Und die Rollen tauschen sich. Es bin nicht ich, der mit einer Idee einem anderen etwas sagt, sondern ich weiß überhaupt nicht vorher, was geschieht. Und ich habe nichts in der Hand und mir nichts vorher überlegt. Und ich kann mir auch gar nichts vorher überlegen. Und das Merkwürdige ist, dass man da sehr gelassen und sehr gehalten in die Arbeit geht. Bei allen anderen Dingen, zum Beispiel bei einer Unterrichtsstunde, da kann es immer sein, dass ich versage. Wenn ich darauf gucke, ob ich auch gut genug vorbereitet bin, ob ich alles beachtet habe, ob ich jetzt alles beachte, ob ich dem gewachsen bin. Aber wenn man sich der Situation einfach einmal ausliefert, und bei einem Besuch ist das ja so, eigentlich bei jedem schönen Besuch ist das so. Vielleicht ist das Beispiel vom Krankenhaus auch ein falsches. Jeder Besuch eigentlich und jede Begegnung oder wenn ich jetzt rausgehe wieder von diesem Studio auf die Straße, wer mir da gegenübertritt und wie ich den ansehe und was passiert, was ich nicht in der Hand habe, das finde ich, das ist das zweite Programm. Das ist das Eigentliche. Und was ich mir genau überlegt habe, jetzt hier und so zu der und der Zeit anzukommen und all diese diese Ordnung des Lebens, das ist vielleicht, das gehört auch zum Leben dazu, aber ich glaube, es kommt niemals so tief, wie wo ich meine Absichten ein wenig zurückstelle oder ganz.
Wolfram, du bist ja eigentlich auch schon oft in deinem Leben Lehrer gewesen. Mhm. Oder bist du es noch?
Ja, ich bin jetzt immer noch mit 4 Stunden wöchentlich.
Jetzt ist die Frage, was du über Unterricht, also wenn man jetzt sagen kann, also ich stimme Ihnen zu, ich habe auch ja viel Seelsorge in meinem Leben gemacht und habe eigentlich während studienbegleitend ganz, ganz viele Nachtwachen im Altenheim gemacht. Und da ist ganz klar, wenn ich da mit fertigen Antworten komme, dann hört mir niemand zu, sondern ich muss offen sein für das, was mir begegnet und nicht schon vorher sagen, was kann ich jeweils immer darauf antworten, sondern ich muss mich ungeschützt in ein Gespräch oder in eine Begegnung mit einem anderen Menschen einlassen. Sonst kommt nicht viel bei raus. Also ich kann den dann versorgen und sagen, okay, ich habe Sie aufs Klo gebracht und Sie können wieder weiterschlafen. Aber wenn man ein Wort wechselt, dann ist es wichtig, dass man eben ganz offen ist. Und jetzt wäre die Frage, jetzt ist natürlich Unterricht, sagt man, ist immer so geplant. Mir geht es manchmal so, dann habe ich 8 Stunden Unterricht, weil ich bin ja vollberuflich Lehrer. Und weil so viele Anforderungen am Tag waren, gelingt es nicht bis ins allerletzte Detail, jede Unterrichtsstunde jetzt sozusagen fertig zu machen nach den derzeitigen Standards von Didaktik und Unterricht. Und interessanterweise werden dann die etwas improvisierten Stunden oft die besten, wo man auch das Gefühl hat, da kommt was rüber. Und da haben Schüler, nehmen etwas wieder mit nach Hause, außer vielleicht jetzt mehr als an einem kopierten Blatt oder einem bearbeiteten Arbeitsblatt. Ne? Und auch da würde ich sagen, ist schon wichtig, dass man immer wieder offen bleibt, zumindest in dem Fach, wo es um etwas Wesentliches wie das ganze Leben geht. Du stimmst auch zu?
Ja, schon. Ich merke halt, ich bin hin und her gerissen. Ich habe in der Berufsschule darf man ein schriftliches Abitur machen, deshalb brauche ich ein bestimmtes Wissen, einen bestimmten Fächerkanon oder Bildungskanon, der dann abrufbar ist, weil sie schriftliches Abitur machen wollen. Und da bin ich hin und her gerissen. Deshalb sind ganz tolle Stunden, wenn was aufbricht. Irgendwie ein Problem, wo jetzt diskutieren wir einfach, dass wir die Stunde rumkriegen, sondern wo man merkt, es hat was mit Existenzielles zu tun. Jetzt darf man wie nennt man, wenn darf man Untersuchungen des Erbgutes machen, damit gesunde Kinder auf die Welt kommen. Da haben wir uns ziemlich festgebissen. Oder freiwillig aus dem Leben steigen, aus irgendwelchen Gründen. Also begleiteter Suizid oder wie man das nennt. Vor allem waren wir da mittendrin im Leben. Oder wenn, ja, da, solche, wo so existenzielle Fragen ihren Platz haben dürfen.
Und also ich meine, gut, allgemein, ich unterbreche dich nur, weil da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, auch im allgemeinbildenden Gymnasium macht man auch Abitur. Ich habe ein ganz schönes Bild in der letzten Woche gehört, da ging es um, also auch um den Kompetenzbegriff, also man muss immer irgendwas können und lernen in der Schule. Und jetzt sagte ein Vortragender, sagte, das ist Kompetenzen, also ich kann stricken. Wäre eine Kompetenz. Ja. Aber ich, also wenn ich jetzt das leer mit nichts kann, dann habe ich nicht viel davon, sondern ich brauche Wolle. Und die Wolle ist irgendwie eine Art Inhalt, wo man dann sagen kann, daran kann man etwas aufbauen. Und ich glaube auch, Herr Brix, das wird sich auch nicht widersprechen, dass man sagen kann, auch die Erfahrungen, die Menschen miteinander machen können, die knüpfen ja an irgendetwas an, was schon war. Und wird vielleicht kann man noch mal darüber überlegen, ob Mystik tatsächlich sowas ist, dass man auch tatsächlich mal ganz inhaltsleer etwas wahrnehmen kann. Aber wir Menschen haben ja immer, egal ob wir diesen oder jenen Modus wählen, haben ja immer eine bestimmte Art und Weise, an etwas heranzugehen und schalten dann um und sehen es dann anders. Aber wir gehen irgendwie an etwas heran. Insofern ist es nie ganz ohne, also das ist nie inhaltsbefreit. Jetzt könnte man natürlich nochmal die Frage stellen, inwieweit Mystik tatsächlich heißt, ganz leer werden.
Ja, ich denke schon. Also immerhin der Versuch mal leer zu werden, da, damit ich vielleicht dann, ja, unbefangen auf den anderen zugehe. Da kann man natürlich jetzt schon über Absicht und Absichtslosigkeit diskutieren. Es ist klar, viele Dinge, die wir machen, geschehen aus einer bestimmten Absicht. Mir ist die Mystik deshalb sehr, sehr wichtig, auch im interkulturellen, interreligiösen Dialog, wenn wir eingangs gesagt haben, dass es in allen Religionen die Mystik gibt, wenn man das so davon ausgeht, Mystik als diese Möglichkeit, sich in der Blöße zeigen zu können, sich der Blöße zu geben, wenn wir da alle uns gegenseitig in der Blöße aussetzen, dann entsteht da für mich auch eine befreiende Kraft raus, wo wir diese Differenzen zwischen den Religionen auch überbrücken können, wenn wir da auf diese gemeinsame Wurzel der Mystik zurückgreifen. Und dann wären wir wieder für mich natürlich beim politischen Aspekt. Also für mich eine Möglichkeit, nicht Abschaffung der Religion. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch irgendwie einen Bezugspunkt hat und ob man das dann Religion nennt oder nicht, sei jetzt dahingestellt, sondern indem wir durch die Mystik entdecken, welche Wurzeln wir haben, dass wir da miteinander auskommen können und immerhin Wege finden, wie wir die Welt gestalten können.
Wenn Mystiker aus verschiedenen Religionen zu Wort kommen, geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Sie kriegen gar nicht raus, ist das jetzt ein Christ oder ein Jude oder ein Muslim, weil Mystik auch bedeutet, dass man seine vorgefassten Konzepte loslässt, also nichts denkt nach seinem Konzept, sondern darauf wartet und empfänglich dafür ist, was einem gesagt wird. Also vorausgesetzt, dieses ganze Leben spricht ständig mit einem oder in diesem Leben spricht ständig Gott mit einem. Er hat ja kaum eine Chance, gehört zu werden, wenn ich vollauf damit befasst bin, meine Fehler zu vermeiden oder etwas besonders richtig zu machen oder etwas besonders gründlich zu tun, so wie ich es mir gedacht habe. Es muss tatsächlich etwas erst aufhören und die Kunst aufzuhören, das ist, glaube ich, eine Übungssache und fällt vielen Menschen schwer. Diejenigen, die es gut können, in den Klöstern zum Beispiel, die lassen ja den Hammer fallen, wenn die Glocke zum Gebet schlägt. Also die darin eine Übung haben, etwas loszulassen, sozusagen wie auf Knopfdruck, jetzt höre ich auf mit meinen Gedanken, die haben eine erstaunliche Fähigkeit, durch dieses schnelle Wechseln der Modi sehr hellwach durchs Leben zu gehen.
Wo man ja sagen muss, es kommt ja auch sehr regelmäßig. Also immer dann, wenn ich im Zusammenhang mit Klosterbesuch oder so an sowas mal begrenzt teilgenommen habe, würde ich sagen, es wirkt relativ schnell auf einen. Und einfach, dass es so jetzt ist und dass man dieses feste Programm hat mit den festen Gebetszeiten, ändert tatsächlich relativ schnell am eigenen Verständnis was. Nur, dass wir halt hinterher wieder herausgehen und die Mönche oder die Menschen, die das regelmäßig machen, die bleiben dort.
Ja.
Ja, jetzt ist es so kurzweilig, wie es war, ist unsere Zeit schon um. Gibt es was ganz Wichtiges, was Sie noch sagen wollen, Herr Briggs?
Also diese Übung des Anfangs, wir fangen ja ständig etwas an, noch mehr, noch neu und immer wieder und immer noch mehr. Das ist nur die eine Seite. Es geht darum, aufzuhören. Also den Hammer fallen zu lassen, umzuschalten. Und das zu üben, das finde ich ganz gut, einmal das eigene zu lassen. Es gibt noch einen Satz aus dem Kloster, und dieser Novizenmeister, der Thomas Merton gesagt, der hat gesagt, ich denke, es bezieht sich nicht nur auf den Mönch, aber er bezieht es auf den Mönch. Also ein Mönch ist ein Vogel, der sehr schnell fliegt, ohne zu wissen, wohin. Und er kommt immer voll Frieden an sein Ziel, ohne zu wissen, woher. Merkwürdig, oder? Also sich auf etwas einzulassen und nicht alles in der Hand zu haben, ist sehr gut. Und von einer Kraft zu wissen, die da ist, die sich mir entzieht, aber die mich im Auge hat, das ist, glaube ich, etwas sehr Schönes. Vielleicht ist das die Liebe, die wir in so vielen Augenblicken unseres Lebens in Erfahrung bringen können, wenn wir uns unterbrechen.
Ja, ich möchte jetzt nicht viel hinzufügen. Ja, vielen Dank.
Das war deine Unterbrechung vorher mit der Religion. Das haben Sie nochmal so formuliert. Damit sind wir am Ende unserer Sendereihe angekommen. Mhm. Vielleicht machen wir nach einer Pause nochmal weiter. Das war hier, glaube ich, heute ganz gute Werbung für die Religion insgesamt. Und wie gesagt, vielleicht geht's weiter. Vielen Dank.